Ich bin Benjamin Golme und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Kontrafunk Aktuell am Freitag, den 13. März. Unsere Sendung steht heute unter dem Eindruck des Krieges gegen den Iran. Die Auswirkungen sind weltweit spürbar und die Preisspirale dreht sich auch in Europa. Doch wenn wir dem Weißen Haus glauben wollen und konservativen US-Kommentatoren, ist das kein Problem. Es handelt sich um einen kurzfristigen Schmerz für langfristigen Erfolg. So läuft es im US-Fernsehen unter anderem bei Fox News rauf und runter.
This is a short-term disruption for the long-term gain.
Short-term pain for the long-term gain.
Short-term pain be for long-term gain.
Präsident Donald Trump ergänzte dazu, dass die Ölpreise massiv fallen werden, wenn die nukleare Gefahr Iran besiegt ist. Nur Trottel würden anders denken, so Trump. Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla war zu diesem Thema am Mittwochabend bei Markus Lanz. Er zeigte sich schwer enttäuscht von Trump und ging hart mit den USA ins Gericht.
Das sind Kriegsverbrechen natürlich. Wenn man sieht, das ist jetzt der zweite große Krieg oder vielleicht sogar der größere Krieg, der im Nahen Osten jetzt stattfindet, neben der Ukraine. Und natürlich auch die Gefahr sieht, dass es sich eventuell zu einem dritten Weltkrieg ausweiten könnte. Es ist ein Riesenflächenbrand. Und dann reden wir nicht mehr von 10.000 Toten, von dahingemetzelten Kindern und Frauen, sondern werden wir von Hunderttausenden oder vielleicht sogar von Millionen reden oder von Flüchtlingsströmen, die wir jetzt schon sehen, wenn ich mir den Libanon angucke, wo schon bereits 700.000 Menschen auf der Flucht sind.
Zu diesem Krieg sprechen wir heute mit Johannes Benigni und Jonas Greinberg. Benigni ist für das österreichische Energieberatungsunternehmen JBC Vienna tätig. Mit ihm geht es um die Lage am Ölmarkt. Kann die Freigabe der strategischen Reserven den Ölpreis drücken? Mit Greinberg blicken wir auf das Verhältnis von China zum Iran. Welche Auswirkungen hat der Krieg auf chinesische Interessen und wie wehrhaft ist China? Außerdem geht's nach Berlin. Dort entwickelt sich ein potenzieller Skandal um ein Jugendzentrum. Es besteht der Verdacht, dass dort Sexualdelikte vertuscht werden, um die mutmaßlichen Täter arabischer Herkunft zu schützen. Das wird ausgerechnet in dieser Woche publik, denn am Sonntag wird in Berlin zum ersten Mal der Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit begangen. Unser Gast dazu ist Seyran Atesh, Frauenrechtlerin und Gründerin einer Moschee in Berlin. Unser Kommentar des Tages kommt von Cora Stephan. Sie sagt, jetzt geht es den Grünen an den Kragen. Das hören Sie heute bei Kontrafunk Aktuell. Der Krieg im Iran ist sehr bald beendet. Das hat Donald Trump Anfang der Woche gesagt. Am Mittwoch meinte der US-Präsident, es gebe praktisch nichts mehr, was man angreifen könnte. Aus Israel heißt es hingegen, es würde so lange dauern, wie es eben dauert. Die Nachrichtenagentur Reuters bezieht sich auf eine Vielzahl von Geheimdienstberichten, die zu dem Schluss kommen, dass die Führung des Irans derzeit nicht in Gefahr sei und die Kontrolle über die Öffentlichkeit auch weiterhin behalte. Zusammengefasst ist aktuell nicht klar, wie lange der Krieg im Iran dauern wird. Seine Folgen sind aber für alle spürbar. Beispielsweise mosern die Polen derzeit über deutsche Autofahrer. Die würden über die Grenze kommen und Benzin hamstern. Über den allgemeinen Ölpreisschock sprechen wir jetzt mit Johannes Benigni von der österreichischen Energieberatungsfirma JBC Vienna. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die Straße von Hormuz gilt als das Nadelöhr. Der Iran hat eine Durchfahrt verboten. Der US-Energieminister Chris Wright veröffentlichte aber einen Tweet, in dem er behauptet hat, die Armee habe einen Öltanker durch die Straße eskortiert. Den Tweet hat er dann kommentarlos gelöscht und das Weiße Haus musste dementieren. Was kommt denn gerade durch diese Straße?
Naja, momentan kommt nicht sehr viel über die Straße. Es gibt zwar Berichte, dass der Iran gewisse Schiffe durchlässt, die sich mit dem Iran arrangieren. Nur man sieht davon nicht sehr viel. Also ich würde mal sagen, wenn es dem Iran nicht gefällt, dann ist es momentan sehr riskant, da durchzufahren und das wird eher nicht stattfinden.
Also wenn es Schiffe sind, die dem Iran passen, dann könnte es ja sein, dass es den Amerikanern nicht passt. Die haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Schiffe gekapert.
Ich glaube, die konzentrieren sich momentan eher darauf, dass sie den Konflikt irgendwie wieder abbiegen. Sie wollen ja jeden Tag ihren Sieg hier bekannt geben. Nur das machen sie jetzt quasi die Rechnung ohne den Wirt, nicht? Der Iran hat seinerseits gesagt, ja, also der Konflikt wird erst dann enden, wenn der wirtschaftliche Druck auf den Gegner diese zur Beendigung der Angriffe zwingt. Nicht? Das heißt, die drehen jetzt den Spieß um und man sieht schon, dass die Eskalation weitergeht. Wir haben ja am Wochenende gesehen, dass Israel Tanklager in Vororten von Teheran angegriffen haben. Da sind ja diese Feuerbälle durch die Medien gegangen. Was wir nicht gehört haben, ist, dass im Gegenzug der Iran dann die Haif-Raffinerie bombardiert hat. Und das heißt, es geht alles momentan tit for tat.
Und nicht nur das, also wir haben jetzt auch Bilder gesehen, gerade vorgestern war das, da sind Drohnen in ein Tanklager im Oman eingeschlagen. Welches Ausmaß haben diese scheinbar ja auch wechselseitigen Angriffe auf die Ölversorgung?
Um das einmal in Perspektive zu bringen, nicht? Die Schließung der Straße von Hormus können wir mal als Eskalationsstufe 1 bezeichnen. Ja? Das hat deswegen einen großen Einfluss, weil wir natürlich nichts rausbekommen aus dem Persischen Golf und weil auch die Energieanlagen, die Produktionsanlagen stillgelegt werden müssen über längere Zeit. Und das dauert dann, die wieder in Betrieb zu nehmen. Aber das, was jetzt so irgendwie in der Luft liegt, ist die Eskalationsstufe 2. Und das ist, wenn man sich gegenseitig die Energieinfrastruktur zusammenschießt. Und das ist jetzt noch nicht richtig ausgebrochen, aber der Iran zeigt, dass er das auch kann. Und Sie haben jetzt gemeint, dass hier in Oman Tankanlagen bombardiert worden sind. Interessanterweise sagt der Iran, dass es nicht war. Das ist auch wieder interessant, weil man immer wieder hört auch, dass es Drohnen gibt, die in der Türkei abgefangen werden, wo die Iraner sagen, das waren sie aber nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, na gut, wenn die das nicht waren, wer war es dann?
Jetzt haben Sie schon zwei Eskalationsstufen genannt. Was wäre denn dann die nächste?
In der zweiten Eskalationsstufe haben wir schon wirklich einen enormen Schaden, weil wenn das weitergeht und man schießt sich gegenseitig die Ölproduktionsanlagen, die Raffinerien und alles kaputt, dann wird gar nicht mehr die Frage sein, ob diese Straße von Hormus wieder geöffnet wird, sondern es wird die Frage sein, wie lange wird es dauern, bis all diese Installationen wieder repariert sind. Und das dauert wirklich lange und das wird zu einer nachhaltigen Inflation führen. Das, was hier noch zusätzlich aus Grausamkeit eskaliert werden kann, ist Nummer eins die Bombardierung von Entsalzungsanlagen, weil, wie wir wissen, sind im Persischen Golf doch die meisten großen Städte ohne Entsalzungsanlagen wassermäßig ja nicht zu versorgen. Und das wäre relativ einfach, weil die sind auch nicht so geschützt. Und die letzte Eskalationsstufe ist natürlich eine Atombombe.
Die australische Regierung hat die Umweltstandards für Kraftstoff jetzt erstmal gesenkt und zugleich gesagt, es gebe keinen Grund für Panikkäufe. Jetzt mal nur halb im Scherz. Wenn die Regierung sagt, es ist kein Grund für Panikkäufe, dann ist es vielleicht genau die richtige Zeit. Also fürchten Sie tatsächlich auch Mangellagen?
Man muss hier schon unterscheiden zwischen den OECD-Ländern und den Entwicklungsländern. Nicht? In den OECD-Ländern, die ja auch mit der Internationalen Energieagentur einen gemeinsamen Körper haben, die haben ja alle Produktnotstandsreserven angelegt. Das heißt, man hat ungefähr ein Viertel des Jahres Importvolumens auf Lager und kann also da hier Gegenmaßnahmen treffen. Das Problem sehe ich in erster Linie bei den Entwicklungsländern, die diese Bufferlager nicht haben, weil die leben von der Hand in den Mund und die müssen momentan überall versuchen, Angebote zu lukrieren. Das treibt ja auch den Preis nach oben.
Wir haben jetzt ja gehört, dass Viktor Orban in Ungarn damit angefangen hat, jetzt aber auch Österreich, die USA und Deutschland damit nachgezogen sind. Also es geht um die Ölreserven, die freigegeben werden sollen. Wo befindet sich dieses Öl? Ist das tatsächlich im Inland und wie läuft dieser Prozess der Freigabe ab?
Also in Österreich haben wir die Produktnotstandsreserven in einer eigenen Firma organisiert. Die haltet diese Lager, gibt es einfach die Hälfte oder ein Teil dieser Lagerbestände sind in Form von Rohöl, der andere Teil in Form von raffinierten Produkten wie Benzin und Diesel. Und wenn dann die Internationale Energieagentur sagt, ja, wir geben das frei, dann ist das meistens eben eine akkordierte politische Entscheidung. Und auf Basis einer Verordnung dann des Ministers werden diese Volumen dann in den Markt gegeben.
Das heißt, sie werden quasi staatlich verkauft an die Privatunternehmen?
Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wenn man eine funktionierende Raffinerielandschaft hat, dann kann man ja diesen Raffinerien Rohöl zur Verfügung stellen. Ja, das hat dann einen Effekt. Das heißt, dass diese Raffinerien dann am Weltmarkt vielleicht ein bisschen weniger Öl kaufen. Dadurch, also wenn wir jetzt hergehen und sagen, wenn ich diese Raffinerie habe im Süden Deutschlands oder in Österreich und die kauft normalerweise ein kasachisches Öl und das kaufen sie dann einmal nicht, ja, weil sie eben eine Ladung quasi ersetzen durch etwas, was aus dem Tank kommt, dann ist quasi diese eine Schiffsladung kasachisches Öl am Markt verfügbar. Nicht? Dann kann theoretisch jetzt jemand aus Thailand kommen und sagen, ich kaufe das. Und dadurch wird der internationale Markt etwas entlastet. Und ich glaube, das ist der eigentliche Gedanken hinter diesen Maßnahmen, dass man hier in all den industrialisierten Staaten die gleiche Maßnahme setzt.
Das heißt, theoretisch wäre es jetzt möglich, etwa 3 Monate lang genau das zu machen und die Raffinerien müssten dann nicht mehr auf den Weltmarkt zugreifen, sondern könnten aus den Lagern von Deutschland, Österreich und Co. das Öl bekommen.
Ja, 3 Monate theoretisch. Nur ein Teil dieser Lagerbestände sind Rohöl, ein Teil sind in Form von Produkten, weil es kann ja auch ein Notfall entstehen, indem eine Raffinerie in die Luft geht oder nicht mehr funktioniert. Nicht? Also deswegen hat man hier eine Mischung. Aber man hat also 90 Tage mehr oder minder an Reserven. Und ich sage mal so, wenn der Konflikt wirklich so lange dauert, dass das notwendig ist, dann wäre ich verwundert. Man darf das auch nicht unterschätzen. Ja? Also 90 Tage an Reserven in der halben Welt, ja, das ist schon relativ viel Öl. Nicht? Wir haben jetzt einen Nettoverlust rein vom Öl her durch die Sperre der Straße von Hormuz von ungefähr, sage ich immer, 11 Millionen Fass. Wir haben noch einen raffinierten Produktenverlust in der Größenordnung von, sage ich einmal, 3,5 Millionen Fass. Das, was uns in Europa am meisten trifft, ist ja gar nicht der Verlust des Rohöls, weil das Rohöl ist sowieso selten zu uns gekommen. Also ein kleiner Teil, vielleicht 10% des Öls aus dem Mittleren Osten kam nach Europa. Der große Teil der Abhängigkeit Europas besteht in der Importnotwendigkeit von Diesel und Flugtreibstoff. Und Diesel und Flugtreibstoff haben wir in letzter Zeit eben aus dem Mittleren Osten bezogen, weil wir ja selber Russland sanktioniert haben. Nicht? Also historisch gesehen haben wir das immer aus Russland bekommen. Das war dann politisch entschieden worden, dass das nicht mehr gewollt ist. Dann haben sich diese Lieferketten neu organisiert und jetzt bekommen wir das aus der Türkei und aus dem Mittleren Osten und auch aus Indien. Und dadurch, dass jetzt diese Liefervolumen verloren gegangen sind aus dem Mittleren Osten, haben wir in Europa einen deutlichen Anstieg der Dieselpreise und auch der Flugtreibstoffpreise. Wenn Sie sich die Preise anschauen, werden Sie sehen, also dass der Dieselpreis deutlich stärker gestiegen ist wie der Rohölpreis. Ja? Benzinpreis ist gar nicht so stark gestiegen im Verhältnis. Nicht? Das heißt, wir haben eine wirkliche Verknappung im Dieselbereich und das ist sehr schwierig auszugleichen, weil unsere Raffinerien ja hier sowieso nicht mehr produzieren können. Die Chinesen, die normalerweise Überschussmengen oder Kapazitäten hätten, haben einen Exportstopp verhängt, weil die natürlich auch unter dem reduzierten Rohölangebot leiden. Und die sagen, jetzt werden wir nicht exportieren. Und diejenigen, die noch ihre Raffinerien umstellen könnten, mehr Diesel zu produzieren, sind die Amerikaner. Aber die konzentrieren sich ja gewöhnlich darauf, dass sie Benzin produzieren, weil die Autos in Amerika alle mit Benzin fahren.
Also, jetzt werden die Reserven freigegeben und dadurch soll der Preis sinken. Aber eines Tages werden die Reserven ja wieder aufgefüllt und dann kaufen die Staaten wieder und der Preis wird deswegen steigen. Ist das am Ende für Verbraucher, für Landwirte, für die Industrie eigentlich ein Nullsummenspiel und deswegen Quatsch, in diesen freien Markt einzugreifen?
Die Logik, warum man jetzt eingreift in den Markt, ist, man möchte die Preise beruhigen. Die Pflichtnotstandsreserven sind aber eigentlich nicht dafür geschaffen, sondern sie sind dafür geschaffen, dass man dann ein Öl hat, wenn man ein Problem hat mit der Versorgung. Das heißt, in Europa haben wir nicht ein Problem mit der Versorgung für Rohöl, sondern wir geben das jetzt frei, um quasi dem globalen Süden hier zu helfen, Rohölmengen lukrieren zu können. Wenn dann ein Bedrohungspotenzial oder wenn die Schließung der Straße von Hormuz aufgehoben sein wird und wieder Öl aus den Anlagen kommt, ja, das kann alles jetzt Monate dauern, weil die sind ja stillgelegt worden oder sehr viele sind stillgelegt worden, und die Lieferketten wieder normal funktionieren, wird auch das Angebot wieder passen. Und wenn die Preise dann moderat sind, dann werden diese Lagerbestände, diese Pflichtnotstandsreserven wieder aufgefüllt. Das werden sie gar nicht mitbekommen und dann wird sich das wieder ausgleichen. Also man kann davon ausgehen, dass diese Lager nicht aufgefüllt werden, wenn die Preise noch im Hochlauf sind.
Ein Gedanke. Ist es denkbar, dass die Staaten, die die Reserve jetzt bei diesem hohen Preis auflösen und dann später wieder aufkaufen, dabei viele Millionen, vielleicht sogar Milliarden verdienen?
Eine Sorge habe ich schon bei diesem Krieg. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich jetzt wüsste, was die nächste Ansage ist, könnte ich sehr viel Geld machen. Und man macht nicht das Geld damit, indem man physisch Ware auf Lager legt und dann wieder verkauft, sondern man braucht nur wissen, was heute angesagt wird. Die nächste Ansage von Herrn Trump, die ja oft die Märkte bewegt, kann ich vorher Positionen einnehmen im Derivativmarkt und kann enorm profitieren davon. Und das haben wir ja gesehen in den letzten Tagen. Die Preise sind ja raufgeschossen auf $120, wieder runter auf 90 und jetzt sind wir wieder zwischen 95 und 100. Das heißt, diese Volatilität, ja, erlaubt es Marktteilnehmern, sehr große Gewinne zu machen, wenn man weiß, was kommt.
Ja, das ist ja die Befürchtung bei diesem Tweet von dem Energieminister, dass das eigentlich ein Inside-Trade gewesen ist. Ich meine, für ihn scheint es ja keine Konsequenzen zu haben. Er postet das einfach, dann nimmt er den Post zurück. Die Sprecherin des Weißen Hauses sagt, nee, machen wir nicht. Aber zwischenzeitlich gab es so starke Schwankungen am Energiemarkt. Und wenn es da einen Insider gab, dem man das vorher gesagt hat, dass er das posten wird, dann ist das ein handfester Skandal.
Ja, ich meine, jeder Krieg hat seine Schattenseiten. Ich meine, ich würde mal sagen, Das größte Drama in dem Krieg ist sicher Minab, wo offensichtlich eine Rakete falsch programmiert worden ist oder auch nicht. Fakt ist, es sind, ich weiß nicht, 170 Leute, viele davon Kinder, tot. Nicht? Also das sind Dinge, die sind wirklich ein Skandal und die werden hoffentlich auch aufgearbeitet.
Sie haben Russland ja schon angesprochen. Sie waren selber bis Mai 2022 im Verwaltungsrat einer Tochter der russischen Lukoil, sind dementsprechend auch ein Kenner der russischen Energiewirtschaft. Welche Auswirkungen hat die aktuelle Krise auf Russland?
Naja, Russland verkauft Öl. Das heißt, in dem Moment, wo die Preise steigen, hat Russland natürlich auch höhere Einnahmen. Wir haben gesehen, dass die Freigabe von Präsident Trump, der quasi die Sanktionen, die Russen-Sanktionen aufgehoben hat für Indien, dazu geführt hat, dass Indien über 20 Millionen Fassen russischen Öl sofort lukrieren konnte. Also die haben sofort aufgekauft, was da an Schiffen rumgeschwommen ist und verfügbar war. Das heißt, das hat alles geholfen, wenn sie wollen, einen engen Markt wieder etwas auszugleichen. Sonst sehe ich da jetzt nicht den dramatischen Impact auf Russland. Die profitieren natürlich dadurch, dass die Preise höher sind. Das ist für jeden Produzenten, würde ich sagen, der Fall, der in der Lage ist, sein Öl auf den Markt zu bringen.
Na, die These ist ja, dass der russische Staatshaushalt bei einer Summe X irgendwas um $60 pro Barrel ausgeglichen ist. Und bei dem Preis, den wir jetzt haben, schwimmt das Geld nur so rein in den russischen Staatshaushalt und damit wird der Krieg in der Ukraine bezahlt. Das ist ja die These.
Ich meine, da stellt sich immer die Frage, von welcher Seite man dieses Thema angeht. Es hat ja die Europäische Union eine Strategie, nicht? Die Strategie ist ja, dass man mit Sanktionen quasi versucht, den Krieg zu gewinnen. Ich war immer sehr skeptisch, was diese Strategie anlangt, weil ich der Meinung war, dass es schwierig ist, die Nachfrage zu kontrollieren. Wenn man nicht in der Lage ist, als Europa, die Nachfrage nach Öl zu kontrollieren, ist es sehr schwer, eine Strategie zu fahren, die einen Erfolg verbucht, wenn man jemanden sanktioniert. Und das hat sich bis jetzt als richtig herausgestellt und man hat trotzdem diese Strategie verwendet und man hat natürlich dadurch auch selber einen großen Preis gezahlt. Wir hätten ja immer schon Diesel aus Russland haben können, jetzt haben wir es halt teurer um die Ecke gekauft oder auch das Rohöl. Hat meines Erachtens den Kriegsausgang nicht wirklich beeinflusst, dass wir jetzt mit Russland keinen Handel betreiben, aber ja, man hat halt die Meinung, man möchte keine falschen Signale senden. Okay, verstehe ich schon, dass die Politik hier nicht zugibt, dass sie einen Fehler macht. Aber der amerikanische Präsident Trump hat jetzt gezeigt, dass er recht flexibel ist, wenn es um seine eigenen Interessen geht. Der hatte das Problem, wenn der Markt heiß läuft, dass er in Amerika dann ein Problem bekommt mit seiner Wählerschaft. Und deswegen hat er auch sofort geschaut, welche Schrauben kann er drehen international, die hier wieder helfen, den Markt zu beruhigen.
Akut oder chronisch, schwerer Verlauf oder Schnupfen, was wird die aktuelle Ölkrise uns bringen? Wir bedanken uns bei Johannes Bernini von der österreichischen Energieberatungsfirma JBC Vienna.
Gerne.
Gerade haben wir mit Johannes Bernini über die Auswirkungen des Kriegs im Iran gesprochen. Das werden wir nun vertiefen. Die Konsequenzen für Europa und Russland haben wir ja schon thematisiert. Jetzt geht es konkret um China. China galt lange als Motor der Weltwirtschaft. Dort wird produziert und vermehrt auch konsumiert. Mit seinen 5-Jahresplänen und Großprojekten ist das Land auch zu einem internationalen Akteur geworden. Besonders bekannt ist das Projekt Neue Seidenstraße, bei dem auch der Iran eine wichtige Rolle spielt. Es geht um milliardenschwere Investitionen, die auf dem Spiel stehen und um vitale Interessen der Chinesen im Land. Mehr dazu jetzt von unserem China-Experten Jonas Greinberg. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Goldner.
Wie stark ist China im Iran investiert und welche Bedeutung hat der Iran für China?
Die Investitionen Chinas in den Iran stecken noch in den Kinderschuhen. Gleichwohl sollte man die Bedeutung des Iran für China nicht unterschätzen. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Kommentare in den Mainstream-Medien gelesen, dass also der Iran China unbedingt braucht, aber nicht umgekehrt. Und ich halte das für eine falsche Einschätzung. Und zwar muss man hier sich anschauen, das Kooperationsabkommen, das China und der Iran 2021 geschlossen haben, nachdem Trump den Iran-Nuclear-Deal zerrissen hat. Und hier haben sich beide Länder darauf verständigt, dass China in den nächsten 25 Jahren über 400 Milliarden US-Dollar in den Iran investieren möchte. Und da geht es um geplante Infrastrukturprojekte, Telekommunikation, Geheimdienstzusammenarbeit und Sonderwirtschaftszonen, die eingerichtet werden sollen unter chinesischer Kontrolle. Und China bekommt für diese Investitionen eben billiges Öl. Und man kann sich eigentlich die Bedeutung, die hinter diesem Abkommen steckt, die kann man gar nicht hoch genug anlegen. Denn wenn man die 9 nächstgrößten Abkommen sich anschaut, die China mit anderen Ländern geschlossen hat, dann bleibt das immer noch weit unter diesen 400 Milliarden dieses Iran-China-Deals zurück, selbst wenn man das alles zusammenrechnet. Und China hat im Mai 2025 eine Eisenbahnstrecke vollendet, die von der westlichen Provinz Xi'an bis nach Teheran führt. Und wenn Sie sich zurückerinnern, dann gab es einen Monat später die Operation Rising Lion von Israel, den sogenannten 12-Tage-Krieg, Bombenangriffe auf den Iran, in dem dann die USA sich auch eingebracht haben. Und vor diesem Hintergrund ist, denke ich, der Iran-Krieg auch zu sehen, dass es den USA unter anderem auch darum geht, den Einfluss Chinas im Nahen Osten zurückzudrängen.
Die Straße von Hormuz ist jetzt blockiert. Welche Auswirkungen hat das jetzt schon für China?
Es hat für China ganz enorme Auswirkungen, denn der Ölpreis bewegt sich derzeit bei ungefähr $100 pro Barrel. Vor Ausbruch des Iran-Krieges am 28. Februar waren es ja ungefähr $70 pro Barrel. Also wir reden hier von einer Preissteigerung von $30. Und wenn Sie als Land wie China täglich 16 Millionen Barrel importieren, dann reden wir hier von Mehrkosten von ungefähr 500 Millionen. Das ist wirklich enorm. Also das muss jeden Tag auf den Tisch gelegt werden. Und wenn Sie sich mal die USA anschauen, die sind ja Nettoexporteur von Öl, die nehmen dadurch ungefähr $100 Millionen pro Tag mehr ein. Es gibt auch Nachrichtenberichte, dass also chinesische Schiffe weiterhin die Straße von Hormuz passieren können, dass also der Iran sagt, okay, unsere Freunde, die können durch, alle anderen, zum Beispiel ein thailändisches Schiff, werden attackiert. Aber das ist eben momentan auch sehr schwer einzuschätzen, was jetzt die konkreten Auswirkungen sind. Man muss sagen, dass der Handel Chinas mit dem Iran ein wirklich sehr guter Deal für China ist, weil China hier dieses Öl weit unter Marktpreisen bekommt, und zwar aufgrund der Sanktionen gegen Iran. Und dieses Rohöl wird dann meistens in sehr kleinen, wilden, nicht regulierten Raffinerien in der Provinz Shandong weiterverbreitet. Und das ist natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil. Wenn Sie also einen Großteil oder beachtlichen Teil Ihrer Ölimporte so weit unter Marktwert bekommen. Und momentan sieht es so aus, dass das also nicht mehr in dem Maße wie vorher der Fall ist.
Also reguläre Transporte gehen nur schwer durch die Straße von Hormuz, aber wenn sie nach China gehen, dann möglicherweise schon. Das ist jetzt ja die These. Da frage ich mich, warum sollten die Vereinigten Staaten nicht exakt dann diese Tanker wieder kapern? Das haben sie ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gemacht. Da ging es dann um Tanker, die aus Venezuela kamen.
Ja, das Problem ist halt, wenn so ein Schiff unter chinesischer Flagge fährt, dann ist das ja kein Kriegsbeteiligter. Und das Versprechen der USA ist es ja, die Freiheit des Handels, die Freiheit der Weltmeere, also das Konzept des Liberum Mare aufrechtzuerhalten. Und wenn sie dann ohne weiteres solche Schiffe kapern, dann hat das natürlich auch außenpolitische Auswirkungen. Wir haben ja letztens erst einen Handelskrieg gehabt zwischen Trump und Xi Jinping, wo es um seltene Erden ging, wo es um die Beschränkung von Chip-Export nach China ging und man sich dann am Ende eigentlich mehr oder weniger die Hand gegeben und geeinigt hat. Und momentan ist ja auch die Lage in den USA sehr problematisch. Es kommt zu steigenden Preisen an den Zapfsäulen und es stehen ja jetzt die Midterm-Elections an und die Demokraten werfen also Trump vor, durch den Iran-Krieg, also hier die Lebenshaltungskosten der Amerikaner in die Höhe zu treiben. Und ob sich Trump jetzt in dieser Gemengelage noch einen Handelskonflikt mit China erlauben kann, wenn man auch bedenkt, dass die amerikanischen Sojabohnenfarmer sehr viel nach China exportieren, die ja Trump-Wähler sind, dann glaube ich, dass es momentan eher der falsche Zeitpunkt, da jetzt noch einen weiteren Konfliktherd zu öffnen.
Besteht die Gefahr, dass Israel oder die USA chinesische Firmen oder chinesische Anlagen im Iran bombardieren?
Meines Wissens sind die chinesischen Investitionen im Iran noch nicht sehr weit gediehen. Ich habe ja eben erwähnt, dass es eine Eisenbahnstrecke gibt, die die westliche Provinz Xi'an mit Teheran verbindet. Hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass es auch zu Kollateralschäden kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die USA oder Israel absichtlich chinesische Anlagen angreifen würden, während es auf der anderen Seite, was den Iran angeht, ja sehr klare Angriffe auf amerikanische Basen und Botschaften in den Golfstaaten gibt.
Sie haben ja schon auf einen zeitlichen Zusammenhang hingewiesen zwischen der Fertigstellung der Bahnstrecke und dem Angriff von Israel und den USA. Die USA haben jetzt erst im Januar Venezuelas Präsident Maduro festgenommen und dann haben sie Ende Februar den Iran angegriffen. Beide Länder waren und sind mit China verbunden. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang?
Absolut. Venezuela hat ja auch in den letzten Jahren seine sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit China sehr stark ausgebaut. Und China ist eben der größte Abnehmer von venezolanischen und iranischen Öl. Man muss ja bedenken, dass diese beiden Länder sehr stark sanktioniert sind. Und China hat dann halt gesagt, okay, wenn niemand möchte, dann gehen wir hier rein, wir kaufen dieses Untermarktwert, ist ja auch ein sehr gutes Geschäft. Und die USA haben natürlich gesehen, dass dadurch diese gegnerischen Staaten eben von China unterstützt werden. Und dass diese Staaten also zu Ungunsten der USA ihren regionalen Einfluss über diese Staaten ausbauen können. Und daher sehe ich einen ganz klaren Zusammenhang. Wenn die USA Maduro stürzen, dann schwächen sie China. Wenn die USA den Ayatollah mit einer Bombe töten, dann schwächen sie China.
Welche Reaktionen gibt es denn aus China?
Die Reaktionen aus China sind eigentlich wie immer recht zurückhaltend. Man beruft sich auf das Völkerrecht, man ruft die Beteiligten auf, die Konflikte einzustellen. Es gab vor 2 Tagen ein Telefonat zwischen dem chinesischen Außenminister und dem katarischen Außenminister, wo der chinesische Außenminister gesagt hat, ja, man sieht das alles sehr kritisch und der Iran solle seine Angriffe auf seine Nachbarstaaten einstellen. Aber sehr viel mehr ist auch nicht gekommen. Wenn Sie die chinesischen Medien sich anschauen, dann haben Sie zum Beispiel die Übersetzung eines iranischen Berichts, wo also die Tehran Times sagt, schau ihnen in die Augen, Trump, und wo es um die Schulkinder geht, die also von einer amerikanischen Tomahawk-Missile getroffen worden sein sollen. Also diesen Bericht hat China auf seiner Internetseite Xinhua 1:1 übernommen. Also da sieht man eine starke Solidarisierung mit dem Iran, aber das bewegt sich halt im medialen Bereich. Diplomatisch ist da noch nicht viel passiert. Und in militärischer Hinsicht unterstützt China den Iran auch nicht. Zumindest ist nichts bekannt, dass seit Beginn des Krieges Waffenlieferungen aus China in den Iran gegangen sind. Und das ist auch sehr verständlich, wenn man sich einmal vor Augen hält, dass der Iran ja gerade dabei ist, seine Nachbarstaaten zu bombardieren. Anfangs waren die Ziele US-Basen und US-Botschaften. Jetzt werden auch Entsalzungsanlagen angegriffen. Die Ölinfrastruktur wird attackiert. Und das ist für diese Länder halt hochgefährlich, weil die Golfstaaten über kaum Wasser verfügen. Sie haben kaum Landwirtschaft. Und wenn sie diese Entsalzungsanlagen zerstören und gleichzeitig noch die Straße von Hormuz blockieren, dann drohen eben langfristig Hungersnöte in diesen Ländern. Und vor diesem Hintergrund ist es für China eben auch sehr schwierig, seinem Verbündeten, dem Iran, der ja auch Mitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit ist, beizustehen.
Wenn ich das mal ein bisschen zuspitze, was Sie gesagt haben, dann war die Operation in Venezuela eine Stellvertreteroperation gegen China und der Krieg gegen den Iran ist ein Stellvertreterkrieg gegen China. Wie lange können sich die Chinesen das denn noch bieten lassen?
Die Chinesen haben momentan nicht wirklich eine Handhabe, dagegen vorzugehen, weil wenn sie das tun wollen würden, bräuchten sie auch die militärische Power. Und das sehe ich momentan nicht, weil China hat ein Verteidigungsabkommen mit Nordkorea, aber das war es auch schon. Da sieht man also, die militärstrategische Machtprojektion Chinas hört eigentlich an den Landesgrenzen auf. Und wenn man sich einmal vor Augen hält, dass der Iran laut Medienberichten, also nach der Operation Rising Lion, also nach dem 12-Tage-Krieg, chinesische Luftabwehrtechnologie bezogen hat, dann muss man sich die Frage stellen, was hat das denn überhaupt dem Iran gebracht, diese chinesische Raketenabwehr zu kaufen, wenn also die USA jetzt die völlige Lufthoheit über Iran haben und mit ihren Bombern also die iranische Marine zerstören und das Staatsoberhaupt getötet haben. Es ist ja schon ein sehr schlechtes Signal, was hier ausgesendet wird für China, weil China sich ja als Pate der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit geriert, aber offensichtlich nicht in der Lage ist, den Mitgliedern auch die Rüstungsgüter zu liefern, die sie brauchen würden, um eben Angriffen der USA zu trotzen.
Wir reden ja seit Jahren immer darüber, wann überholt China die USA, wem gehört die Zukunft, wie können die USA dem überhaupt noch was entgegensetzen. Jetzt sehen wir möglicherweise etwas, was dem entgegengesetzt werden kann. Und Sie sagen, dass China jetzt keine große Wahl hat. Sie könnten jetzt in Taiwan eskalieren, aber dann hätten wir ein viel größeres Problem. Dann wäre dieser Krieg von Donald Trump, der ja auch in Deutschland unter anderem von Tino Chrupalla gerade sehr heftig kritisiert wird, der zulasten von Menschenleben im Iran geht, wäre der möglicherweise von taktischer Brillanz.
Das würde ich gar nicht abstreiten. Denn man muss sich einfach nochmal vor Augen halten, China wollte, obwohl Trump ja den Iran-Nuclear Deal zerrissen hat und die Sanktionen sehr stark verschärft hat, 400 Milliarden US-Dollar in den Iran investiert. Das ist eine enorme Summe. Das übersteigt alle anderen Kooperationsabkommen. Und das zeigt eben, dass China in dem Iran sozusagen die Perle der neuen Seidenstraße sieht. Und ich weise nochmal darauf hin, dass also im Mai letzten Jahres eine Bahnverbindung eingeweiht wurde zwischen China und dem Iran. Und dass China also sehr große Pläne hatte, die Telekommunikationsinfrastruktur im Iran aufzubauen, geheimdienstliche Zusammenarbeit, Sonderwirtschaftszonen. Also das ist schon wirklich enorm. Und wenn das der wahre Kriegsgrund der USA gewesen ist, dann kann man nur sagen, ja, Chapeau. Und das dann zu verstecken hinter Regime Change für Demokratie, für die Frauen des Iran oder gegen die Atombombe, an der ich noch etwas zweifle, dass der Iran wirklich kurz davor stand, eine Atombombe zu haben, dann wäre das schon ein brillanter Move von der Trump-Administration gewesen. Es gibt ja auch mit Mark Pottinger, der in der ersten Trump-Administration nationaler oder stellvertretender nationaler Sicherheitsberater war, Personen, die eben dafür werben, schon seit Jahren vermeintliche Stellvertreter Chinas wie Venezuela und den Iran auszuschalten, um China zu schwächen.
Nicht nur Öltanker sind gefährdet in der Straße von Hormuz, auch ein Containerschiff der Hapag-Lloyd wurde gestern beschädigt. Es wurde von Granatenteilen getroffen, was zu einem Feuer führte. Wir sprachen mit unserem China-Experten Jonas Greindberg. Danke sehr.
Sehr gerne, Herr Gollner.
Im Berliner Jugendclub an der Wutzki-Allee wird einiges geboten. Am Montag wird unter Anleitung von Tani gekocht, am Mittwoch können Mädchen Henna malen und heute Abend gibt es Sport und Spiel mit Abdullah. Doch im Jugendzentrum Wutzki-Allee in Neukölln soll es auch zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Mehrere Mädchen haben von Missbrauch berichtet, eins schildert sogar eine Vergewaltigung. Die Vorwürfe sind dem Jugendclub schon länger bekannt gewesen. Das Jugendamt war auch informiert, doch an die Polizei gingen die Vorwürfe nicht, obwohl es sich um Verdachtsfälle teils schwerer Straftaten handelt. Alle Berliner Medien schreiben darüber. Die Bild hat über die interne Kommunikation des Jugendclubs berichtet. Man habe die Polizei nicht eingeschaltet, damit die männlichen Jugendlichen nicht stigmatisiert werden und damit keine Vorurteile gegen arabischstämmige junge Männer verfestigt werden. Das alles passiert in der Vorwoche zum Tag gegen Islamfeindlichkeit. Das ist der 15.3., also der kommende Sonntag. Und das wird zum ersten Mal als Gedenktag in Berlin begangen. Zu diesem Thema begrüßen wir Seyran Atesh. Sie gründete und leitet die Ibn Rushd Goethe-Moschee, eine liberale muslimische Gemeinde. Guten Tag, Frau Atesh.
Guten Tag, Herr Gollme.
Dieser Fall des Jugendclubs aus Berlin-Neukölln hat es jetzt bereits ins Abgeordnetenhaus, also ins Parlament geschafft und wird dort diskutiert. Was ist Ihr Eindruck von diesen Vorfällen?
Nun, mich wundern diese Vorfälle nicht und dennoch erschrecken sie mich selbstverständlich aufs Neue jedes Mal. Als Rechtsanwältin habe ich sehr, sehr viel mit solchen Dingen zu tun gehabt. Ich habe Familienrecht und Strafrecht lange gemacht. Und als Gründerin einer liberalen Moschee höre ich von solchen Fällen auch immer wieder, weil sich Opfer bei uns melden, speziell bei mir melden, um Beratung zu bekommen und auch Seelsorge. Nun, ich kann Ihnen sagen, bevor ich auf diesen Fall jetzt eingehe, dass ich von vielen anderen Fällen immer wieder auch gehört habe und auch aus den neuen Bundesländern, da fällt mir ein Fall ein, dass in einer Geflüchtetenunterkunft ein Vater, ein syrischer Vater, seine Tochter vergewaltigte. Und die Sozialarbeiterin war ganz verzweifelt. Sie wollte das gerne sofort anzeigen und melden. Und es war wohl auch sehr deutlich und klar, dass das passiert war. Also es war nicht irgendwie so mutmaßlich. Und es wurde dieser Sozialarbeiterin genau das gesagt, was wir jetzt hier erleben bei diesem Vorfall. Nein, das darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit. Das würde nur die AfD stärken und die Ausländerfeindlichkeit schüren. Wir reden über die neuen Bundesländer, ja, also weil da auch nochmal sofort dann gesagt wird, dass das dazu dienen würde, eben neben der Islamfeindlichkeit, die geschürt wird und Vorurteile aufgebaut werden, aber auch sofort die AfD, die eben sehr stark wird in den neuen Bundesländern, dass sie so etwas eben missbrauchen würden. Also es ist haarsträubend, ja, dass man mit solchen Argumenten Opfer im Stich lässt oder Opfer einfach nochmal auch bestraft, ja. Die haben sowieso was ganz Schlimmes erlebt und jetzt werden sie auch nochmal bestraft. Und zwar nur, weil sie aus dem muslimischen Kontext kommen und man beim Thema Islam sofort irgendwelche Alarmglocken klingeln hört, dass man nicht rassistisch und nicht islamfeindlich sein will. Ich finde vor Wut im Grunde keine Worte, auch wenn ich jetzt so ruhig mit ihnen spreche, ist das wirklich etwas, was mich so wütend macht. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wir haben seit mindestens 2015 sehr verstärkt mit arabischen Jungs große Probleme, was sexuelle Übergriffe und Belästigung anbelangt. Und dieses Problem muss gelöst werden. Wir müssen über diese Probleme reden. Das heißt doch nicht, dass alle arabischen Jungs, alle muslimischen Jungs so sind. Nein, wir haben aber eine große Gruppe von Jungs, mit denen wir es zu tun haben. Und deshalb müssen wir das ernst nehmen. Die Politik muss das endlich wirklich auch öffentlicher debattieren, diskutieren und auch Konsequenzen daraus ziehen. Und dann jetzt, also in dieser Situation, einen Tag gegen Islamfeindlichkeit auszurufen und so zu tun, als ob wir in unserer Gesellschaft vor allem an erster Linie und ganz oben das Thema Islamfeindlichkeit bekämpfen müssen.
Das ist aber nicht nur die Sichtweise in Berlin, wo dieser Tag eingeführt wird. Das ist ja scheinbar auch die Sichtweise auf Bundesebene. Also da gibt es eine Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit, die nennt sich CLAIM und sie wird gefördert von der Bundesregierung, konkret über das Programm Demokratie leben, angesiedelt beim Bundesfamilienministerium von CDU-Ministerin Frau Prien. Es ist also eine Dokumentationsstelle und die sammelt Fälle von antimuslimischer Diskriminierung und Übergriffen. Für 2024 meldet CLAIM über 3000 dokumentierte Übergriffe und das sei ein Anstieg um 60% und das sei alarmierend. Wie sehen Sie diese Zahlen?
Ich sehe CLAIM kritisch. Da gibt es sehr viele Berichte von sehr vielen Menschen, die ich sehr schätze, darüber, wie diese Organisation arbeitet. Und ich sehe, dass diese Organisation in erster Linie tatsächlich Muslime nur unter dem Opfernarrativ an die Öffentlichkeit trägt und unterstützt. Und ich sehe diese Zahl auch sehr kritisch, weil wir da nicht dahinter gucken können, welche Dinge sie als islamfeindlich und als Übergriff eben bezeichnen. Und das ist eine große Kritik an dieser Organisation auch schon immer gewesen. Die ist ja jetzt nicht neu. Die ist auch nicht unter der neuen Regierung aktiv, sondern diese Organisation gibt es ja schon eine Weile. Und ich denke, dass sie exakt genau dieses Bild bedient. Wir haben einen starken Anstieg an Islamfeindlichkeit, während sie aber ausblenden, dass gerade aus dem muslimischen Milieu, nämlich das Klientel, was sie da betreuen, dass von denen aus sehr viel Christenfeindlichkeit und sogenannte Ungläubigenfeindlichkeit und auch Gewalt ausgeht. Und ich wünschte mir, dass da ein bisschen mehr Differenzierung stattfindet und auch der Antisemitismus, der in letzter Zeit zugenommen hat. Also wenn wir sehen und genau hinschauen, welche Gruppen von Gewalt besonders betroffen sind und von Hasskriminalität, dann kommen ganz sicher ganz, ganz vorne die Frauen und Kinder zunächst mal. Das sehen wir an der Dunkelfeld-Studie, was häusliche Gewalt anbelangt. Wir sehen, dass insbesondere Juden in Deutschland ganz stark jetzt betroffen sind als Opfer. Und wir sehen auch, dass die LGBT-Community auch zahlenmäßig weitaus mehr betroffen ist. Und zwar kommt da auch wieder leider eben aus der muslimischen Gruppe, die Gruppe der vermeintlichen Täter mehrheitlich.
Ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang ist Alltagsrassismus oder auch Alltagsdiskriminierung. Da wird auch die Schule genannt. Ich frage mich da immer, in vielen Schulen Berlins gibt es doch über 90% migrantische Schüler. Also kann sich ein Lehrer da Rassismus erlauben?
Auf keinen Fall. Also verkürzt genau auf diese Situation, wo es 90 bis 100% teilweise muslimische Kinder sind, kommt ja sogar dort so ein Rassismusvorwurf oder Islamfeindlichkeit von Lehrern gegenüber. Nein, also das ist tatsächlich absurd und vielen Dank auch für diese Frage, die mich auch immer wieder umtreibt. Denn wir erleben an Schulen insbesondere, jetzt gerade auch beim Ramadan, dass sobald mindestens ein muslimischer Schüler da ist, sehr viel Rücksicht genommen wird auf den Islam, welcher auch immer das ist, und das muslimische Kind und die Kinder, die ihre Religion ausüben können sollen. Ich habe kürzlich erst einen Vater beraten, der einen türkischen Hintergrund hat, selber mal sehr radikal war, so hat er es beschrieben, aber inzwischen sehr sich abgewendet hat vom Salafismus und ein Kind hat in einer Kita und er sagt, in unserer Kita-Gruppe gibt es exakt ein muslimisches Kind. Und daraufhin hat die Kita-Einrichtung beschlossen, nur noch Halal-Essen anzubieten. Also wir haben solche absurden Situationen in Deutschland und an Schulen, an Kitas, dass so viel Rücksicht genommen wird auf muslimisches Leben. Es wird Fastenbrechen angeboten. Kinder, die fasten, müssen an Klausuren nicht teilnehmen oder Klausuren werden verschoben für diese Kinder. Also wir haben ein ganz, ganz anderes Bild an den Schulen und erzählt wird aber immer wieder permanent, dass muslimische Kinder angeblich diskriminiert werden. Also da findet die Diskriminierung ganz sicher nicht statt. Und ich will jetzt hier alles mal zusammengefasst auf keinen Fall leugnen, dass es Islamfeindlichkeit und Muslimfeindlichkeit gibt. Und ich will auf keinen Fall leugnen, dass es ganz sicher auch deutsche Menschen gibt, die sagen, der Islam ist keine Religion, das ist nur eine Staatsform, die ist nur mit Gewalt verbunden. All diese Erzählungen, die gibt es selbstverständlich. Also das will ich ja nun hier auf keinen Fall leugnen. Nur ist das die Minderheit. Und wir haben hier eine Mehrheit. Minderheitsverschiebung, wir haben eine Täter-Opfer-Verschiebung.
Ich frage mich immer, wo denn jetzt tatsächlich Islamhass oder Diskriminierung anfängt oder wo einfach eine normale Meinung in Ordnung ist, wo sie aufhört. Es gibt in Berlin-Hellersdorf an der B1 eine neue Moschee. Die wurde eingebaut in einen alten Aldi-Supermarkt. Während der Bauarbeiten wusste niemand, was da passieren wird. Es ist auch bis zum heutigen Tag, nach mehreren Wochen, nicht klar, was da drin ist. Man sieht es bloß daran, dass abends beim Fastenbrechen da ein Gebetsteppich draußen am Eingangstor hängt. Wenn man dann mit den Leuten dagegen spricht, dann denken sie sich, was ist denn hier eigentlich los? Das hat uns keiner gesagt und wir finden es auch nicht gut. Hier leben ja gar keine Muslime. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt eine Form von Rassismus oder ist das legitim?
Ja, selbstverständlich ist das legitim. Das ist kein Rassismus. Und genau das meine ich eben. Ja, bei diesen Zahlen, die Clem da in die Öffentlichkeit wirft, wir wissen gar nicht, was da erhoben wurde und was sie als Islamfeindlichkeit und Muslimfeindlichkeit verorten. Also ich als liberale Muslimin kritisiere sehr viele verkrustete, veraltete Traditionen, frauenverachtende Einstellungen innerhalb des Islams. Und dafür werde ich als Islamfeindin bezeichnet. Also absurder geht das ja gar nicht. Als Gründerin einer liberalen Moschee bin ich von anderen Muslimen immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, ich würde den Islam schlecht machen, ich sei keine echte Muslimin und unsere Moschee sei eh eine Fake-Moschee. Also, und das können wir weiterführen, ja. Wir haben jetzt eine Akzeptanzkampagne begonnen, darauf möchte ich sehr, sehr gerne ansprechen, als Gegenaktion, als Reaktion auf diesen Tag, den 15. März gegen die Islamfeindlichkeit, haben wir eine Akzeptanzkampagne begonnen, Vielfalt im Islam. Wir zeigen auf 4 Plakaten, dass muslimisches Leben auch ganz anders stattfindet, als genau diese Leute immer allen Leuten weismachen wollen, wie es stattfindet. Es gibt schwule Muslime, es gibt Familien, die interreligiös sind, muslimische Frau mit einem nicht-muslimischen Mann verheiratet und sie haben Kinder. So, und es gibt Frauen ohne Kopftuch, Lehrerinnen, die keine Kopftücher tragen. Und es gibt eben auch die Menschen, die aus verschiedenen islamischen Ländern kommen und nicht nur aus der Türkei, sondern auch aus Tunesien, Marokko, Ägypten, die Alkohol trinken, ja. Das gehört zu ihrem Alltag und trotzdem Muslime sind. Das alles wird geleugnet, gerade von sehr orthodox und sehr traditionellen Muslimen und vor allem dem politischen Islam. Und hier sehe ich im Grunde des Pudels Kern. Wir haben es zu tun mit einer politischen Bewegung innerhalb des Islams und das wird verharmlost, das wird unter den Teppich gekehrt, oftmals gerne in Debatten und Diskussionen, weil man nicht will, dass der Islam überhaupt Erwähnung findet, wenn es um Extremismus geht, weil Religion sei ja geschützt von Religionsfreiheit und deshalb dürfen wir Religion nicht in Extremismus packen. Und dann ist alles, was sie sagen, plötzlich islamfeindlich und das ist nicht in Ordnung.
Dieser Aktions- und Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit kommt eigentlich von den Vereinten Nationen. Es war eine Antwort auf einen Terrorangriff in Neuseeland 2019. Es sind über 50 Menschen getötet worden, Muslime, in einer Moschee. Das ist natürlich ein heftiger Vorfall gewesen, aber wenn ich mal überlege, wie viele Gewalttaten unter dem Banner des Islams verübt wurden seitdem. Da geht die Opferzahl ja sicherlich weit in die Tausende, Zehntausende.
Millionen.
Sehen Sie da eine Lücke, dass man öffentlich sagt, also wo ist denn eigentlich jetzt der Gedenktag gegen radikal-muslimischen Terror?
Das ist meine Forderung. Wir benötigen in Deutschland vor allem auch einen Tag, an dem wir der Opfer von Islamismus gedenken. Wo ist dieser Tag? In Berlin hat es einen islamistischen Angriff gegeben. Es sind 13 Menschen gestorben bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Und wir haben tatsächlich dort nicht mal die Erinnerungskultur, dass deren Namen von allen Menschen, die hier in Berlin leben, gekannt werden. Ja, wenn Sie sich erinnern an Hanau, die Ermordung von einem Irren, von einem Extremisten, ist bis heute in aller Munde. Es gibt Dokumentationen, es gibt Gedenktafeln etc. Alle kennen irgendwie die Namen. Bis heute wissen wir, wer in Solingen getötet wurde, wenn es um den Anschlag von rechts gegen Muslime geht. Aber wenn es umgekehrt geht, wird das so gerne so still und heimlich und leise irgendwie erwähnt oder man gedenkt sich dem nicht. Und deshalb stehe ich am 15. März mit ganz vielen Frauen am Breitscheidplatz und wir werden an diesem Tag der Opfer von Islamismus gedenken und darauf hinweisen, dass wir im Grunde genommen die Erinnerungskultur auch nicht mehr gut pflegen. Und ich finde das den Opfern gegenüber nicht in Ordnung, nicht akzeptabel. Und so ist es weltweit, dass wir sehr viel mehr Opfer zu beklagen haben durch Islamisten, die im Namen des Islam und Allahu Akbar rufend Menschen töten. Und deshalb müssen wir da gegen uns stellen und gleichzeitig alle Menschen, die von religiösen und sonstigen Überzeugungen im Opfer werden, an die können wir gedenken. Und soviel ich weiß, ist das der 22. August, wenn ich mich jetzt nicht irre. Gibt es diesen Tag schon, den Tag für Opfer von religiösen Überzeugungen und Opfer von Weltanschauungsüberzeugungen? Also warum machen wir nicht einen Tag, wo wir eben der Opfer gedenken, die von Extremisten getötet oder verletzt werden?
Aktions- und Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit, das hat die Stadt Berlin unter Führung der CDU und der SPD nun eingeführt. Der wird am Sonntag zum ersten Mal durchgeführt. Eine alternative Veranstaltung hat Seyran Atış ins Leben gerufen. Sie ist Juristin, Frauenrechtlerin und Imamin an der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin-Moabit. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Golm.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 2021 ihren Posten verlassen. Letzte Station war dann das Verteidigungsministerium mit dem Bendlerblock. Da war sie zum großen Zapfenstreich. Die ewige Kanzlerin stand im Wind, in einem viel zu dünnen Mantel muss sie wohl gefroren haben. Die Armeekapelle spielte Musik und in den Redaktionsräumen der Berliner Republik war man ergriffen. Die Journalisten spürten, dass etwas Großes und Besonderes vorbeiging. 4,5 Jahre später sieht die Merkel-Bilanz anders aus. Fast jeder Bundesbürger könnte eigentlich einen Grund nennen, um Merkel vom Hof zu jagen. Beispielsweise wegen der Gaspartnerschaft mit Russland oder wegen der Migrationspolitik, wegen der Corona-Politik, wegen der Aussetzung der Wehrpflicht, wegen mangelnder Rüstung, wegen schlechter Infrastruktur, fehlender Digitalisierung oder extrem hohen Sozialabgaben. Es gibt so viele eklatante Baustellen, die Angela Merkel hinterlassen hat. Eine ganz besondere beschreibt jetzt aber Cora Stephan in unserem Kommentar des Tages.
Jetzt geht es den Grünen an den Kragen. Jedenfalls ihrem Gründungsmythos Atomkraft, nein danke. Denn plötzlich haben Friedrich Merz und Ursula von der Leyen entdeckt, dass der Ausstieg aus der Atomkraft ein schwerer strategischer Fehler gewesen sei. Potzblitz. Wir wissen das zwar schon länger, aber Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, auch wenn es in diesem Fall glatt 15 Jahre gedauert hat, bis der Groschen fiel. Unsere Nachbarn, die uns mit ihrem Atomstrom versorgen, wissen das auch. Und man muss noch nicht einmal rechnen können, um zu begreifen, dass noch so viele Windmühlen unseren Energiebedarf nicht decken, sofern kein Wind weht. Die sogenannte Energiewende basiert auf Ideologie und Propaganda. Und der Abriss von völlig funktionsfähigen AKW bedeutet eine immense Verschleuderung deutschen Wohlstands. Die späte Einsicht von Merz und von der Leyen ist nicht nur ein ausgestreckter Zeigefinger in Richtung Angela Merkel, sondern tangiert den Gründungsmythos der Grünen, Denn so begann das alles mit dem Widerstand der Landbevölkerung gegen ein geplantes Atomkraftwerk bei Wiel. Das befeuerte Mitte der 1970er Jahre die Anti-Atomkraftbewegung, was wiederum den Grünen einen mächtigen Schub gab. Allein das Wort Atom löst bei vielen Menschen Panik aus. Diese Angst hat den Grünen Flügel verliehen. Noch heute ist man dort stolz auf den deutschen Sonderweg. Dass sie jetzt toben, ist verständlich. Aber haben sie etwas zu befürchten? Die Wiederbelebung der etwa 37 Atomkraftwerke, die 60 Jahre lang zuverlässig und sicher Strom lieferten, dürfte schwierig bis unmöglich sein, auch wenn der Abriss unterschiedlich weit fortgeschritten ist. Und im Grunde hat auch Merz nicht die Absicht, strategische Fehler auszubügeln. Die Vorgängerregierungen hätten beschlossen, aus der Kernkraft auszusteigen. Er bedauere das aber. Der Beschluss ist irreversibel. Was schlicht und ergreifend Quatsch ist, alle politischen Entscheidungen können rückgängig gemacht werden. Diese Aussage ist eines Bettvorlegers würdig, nicht eines Kanzlers. Und in einer Sendung von Karin Mioska sagte Merz im April 2025 auf die Frage, warum die Option Kernkraft zwar bei der CDU im Parteiprogramm stehe, aber nicht im Koalitionsvertrag: Die SPD wollte das nicht. Das haben wir zu akzeptieren gehabt. Ohnmacht als Staatsräson? Was Friedrich Merz selbst zu bieten hat, ist entweder unpraktikabel oder utopisch. Setzt er ernstlich auf diese kleinen modularen Reaktoren, die sich jeder in den Garten stellen kann? Das Bundesamt meldet sauertöpfisch: Anstelle von ca. 400 Reaktoren mit großer Leistung müsste man 1.000 bis 10.000 dieser Mikroreaktoren einsetzen. Nein, Merz greift gleich zu den Sternen. Wir wollen Vorreiter bei der Kernfusion werden, sagte er beim Nordseegipfel im Januar. Er möchte, dass Deutschland den ersten Fusionsreaktor der Welt ans Netz nimmt. Das klingt wirklich zu schön. Fusion heißt, dass zwei leichte Atomkerne zu einem schweren verschmelzen. Dieser Verschmelzungsprozess setzt enorme Energiemengen frei. Eine unerschöpfliche, klimaneutrale und weltweit rund um die Uhr aktive Energiequelle. Der heilige Gral. Großartig. Der Haken ist nur, dass Kernfusion noch nicht einmal Zukunftsmusik ist. Die Fortschritte sind weniger als mäßig. Nein, die Grünen müssen sich keine Sorgen machen. Deutsche Politiker wie Friedrich Merz sagen mal so und mal so. Reiner heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts.
Das war der Kommentar des Tages von Cora Stephan. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Bei uns im Kontrafunk darf ich Ihnen heute noch unsere Sendung Der Rechtsstaat ans Herz legen. Da geht es unter anderem um den Fall von Sarah Maria Sander. Die Schauspielerin sollte die Hauptrolle in einem Kinofilm spielen. Die Verträge waren schon unter Dach und Fach, doch dann wurde Sander ausgetauscht. Sie hatte sich in einem Video solidarisch mit Israel erklärt und damit das Gegenteil von dem getan, was im Kulturbetrieb ansonsten gang und gäbe ist. Hat sie aus politischen Gründen ihre Rolle verloren? Und wie ist ihr Anwalt dagegen vorgegangen? Das hören Sie heute im Rechtsstaat um 10, 16 und 22 Uhr.